Menschen zu treffen. Aber umso älter ich werde, umso älter ihr werdet, werdet ihr wahrscheinlich immer wieder mit solchen Veranstaltungen konfrontiert werden. Man kommt nicht drum rum, dahin zu gehen. Und so schlimm und so traurig Beerdigungen sind, habe ich festgestellt, es gibt immer wieder welche, die sind anders. Da gibt's Trost, da gibt's Hoffnung. Und trotz aller Trauer und trotz allem Schlimmer, was da ist, könnte man fast manchmal sagen, die sind sogar ein Stück weit schön. Ich habe das vor langer Zeit bei meiner Mutter erlebt. Ich habe das vor nicht so langer Zeit bei meiner Stiefschwester erlebt. Da ist ein Unterschied gewesen zu anderen Beerdigungen. Was der Unterschied macht, da komme ich nachher nochmal drauf. Heute Abend, fünfte Staffel satt, und wir sind im Johannesevangelium. Für die, die schon öfters da waren, die wissen das. Und wir sind inzwischen im Kapitel 11. Und da gibt's auch eine Geschichte, da kommt Jesus sozusagen auf eine Beerdigung. Beziehungsweise eigentlich ist es so, er kommt zu spät zu einer Beerdigung. Und das ist nicht das einzig Ungewöhnliche, was in diesem Kapitel stattfindet. Wir werden es nicht ganz lesen, ich möchte euch kurz erzählen, was da alles passiert. Für die, die neugierig sind und die Geschichte dann mal im Original lesen möchten, das ist Johannes Evangelium Kapitel 11. Also Jesus ist an einem Ort und Maria und Martha sind Freunde, Freundinnen von Jesus. Die lassen ihm ausrichten, Freund von dir, ein sehr guter Freund. Die sagen nämlich, jemand, den du liebst, der ist krank. Und ich gehe davon aus, die wollten, dass Jesus kommt, weil sie wussten ja, was er für Wunder tun konnte und wie viele Leute er geheilt hat, dass er kommt und ihren Bruder heilt. Und dann passiert was Komisches. Jesus geht nicht sofort hin, wie man es erwarten wird. Wenn dich ein Freund in der Not fragt, hey, kannst du mir helfen, ich brauche dringend was von dir, dann bist du normal sofort auf die Beine und gehst los. Und was macht Jesus? Er bleibt noch 2 Tage da, wo er ist. Er geht nicht hin und dann, nachdem er weiß, okay, mein Freund ist gestorben, macht er sich auf den Weg und geht hin. Und sucht ihn. Und er sagt noch zu seinen Jüngern, bevor sie losgehen, die nimmt er mit. Die Sache, die ist passiert, damit die Menschen Gottes Herrlichkeit sehen. Jesus geht dann zu diesem Ort, wo der Mann gelebt hat, der hieß Lazarus. Seine Jünger wundern sich, dass er das überhaupt macht, dass er zu dieser Beerdigung geht, wenn er ihm schon nicht hilft, weil dieser Ort, der war in der Nähe von Jerusalem, und kurz davor haben die Juden versucht, Jesus umzubringen, und die sagen, hey, wieso gehen wir da hin? Also, die wollen dich umbringen, was machen wir da? Ich meine, vielleicht haben sie sich gedacht, Mann, jetzt ist der Lazarus ja tot, wenn du ihn wenigstens heiler würdest, dann wird es Sinn machen, aber okay, und einer von seinen Jüngern sagt dann, okay, komm, wir gehen alle zusammen hin, wenn wir sterben, egal, wir gehen mit Jesus mit. Bevor er im Haus von diese 2 Schwestern ankommt, kommt ihm eine entgegen und konfrontiert ihn mit dem so, wenn du da gewesen wärst, dann wäre das alles nicht passiert, und es findet ein Gespräch statt. Und Jesus kommt dahin, es sind viele Leute da, viele Trauergäste immer noch, obwohl du Lazarus schon begraben ist. Im Orient dauert es immer ein bisschen länger. Jesus geht dann zu diesem Grab und dann passiert was Ungewöhnliches. Er sagt erstmal, räumt den Stein auf Seite, er geht nicht hin, um zu trauern, wie man das so am Grab so macht und an jemanden zu denken, sondern er sagt, räumt den Stein auf Seite, und die sagen, hey, bist du sicher, dass du das möchtest? Der liegt da schon 4 Tage drin, der hat schon angefangen zu verwesen, der stinkt schon. Und er sagt, hey, bin ich gesagt, wenn du glaubst, dann wirst du Gottes Herrlichkeit sehen. Und die machen dieses Grab auf, sie hören auf Jesus, und dann passiert was wirklich Ungewöhnliches und Unglaubliches. Jesus weckt diesen Toten auf. Er kommt zurück zum Leben, kommt aus diesem Grab raus, und das führt dazu, dass viele Leute, die von diesen Trauergästen, von den Leuten, die da waren, an Jesus glaubt haben. Und es passiert nochmal was Ungewöhnliches. Viele von denen, oder Leute, die das mitgekriegt haben, die nicht an ihn glaubt haben, die haben jetzt beschlossen, jetzt ist der Punkt, dieser Mann muss sterben. Eigentlich eine komische Reaktion auf diese Sache. Und ein Hauptthema in diesem Kapitel, um das es heute gehen soll, ist Glaube. Im Vers 42 steht da zum Beispiel, bevor Jesus diesen Lazarus, seinen Freund, auferweckt, bevor ihn aus dem Tod zurückholt, spricht er mit Gott, mit seinem Vater, so dass die Menschen hören. Und er sagt, ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist eins von diesen Hauptthemen, das in diesem Kapitel vorkommt. Über Glaube wollen wir halt nachdenken. Die Menschen damals sollten an Jesus glauben, deshalb ist er gekommen. Aber diese Botschaft, die hat mit den Leuten nicht aufgehört, sondern die ist auch heute noch. Diese Botschaft spricht heute, die spricht zu mir, die spricht zu euch. Ihr sollt Jesus glauben. Glaubt an ihn. An was sollen wir glauben? Es gibt in diesem Kapitel für mich einen zentralen Abschnitt, den möchte ich gerne mit euch lesen. Der steht in Vers 20 bis 26. Es ist dieses Gespräch, als Jesus fast schon in diesem Haus ist von dem Lazarus und eine von den Schwestern kommt auf ihn zu und fängt ihn praktisch ab. Das heißt, als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Da werden drei Punkte fordert Jesus auf, an die sie glauben sollen, an die mir glauben sollen. Zum einen erstmal an ein Leben nach dem Tod, dann an ein ewiges Leben, das außerhalb von dieser Dimension stattfindet, in der wir jetzt leben, und dass der Weg zu diesem Leben über Jesus geht. Und das heißt, an ihn zu glauben. Wer glaubt an ein Leben nach dem Tod? Ich kenne viele von euch nicht, ihr müsst euch dasselbe fragen. Aber auch damals, auch wenn das antik war und die Leute in manche Augen vielleicht ein bisschen nicht so schlau waren, wie wir heute sind, es gab viele Leute, die haben nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt. Wenn ihr ein bisschen in der Bibel lest, werdet ihr zum Beispiel auf so eine Partei stoßen, die heißen die Sadduzäer. Die waren ziemlich oben mit dabei und die waren bekannt dafür, dass sie nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt haben. Also das war nicht selbstverständlich. Dann sagt Jesus, er fordert auf zu glauben, dass dieser Weg zu diesem ewigen Leben, von dem er sagt, dass es gibt, dass es über ihn geht. Die Juden, die damals gelebt haben, die haben eigentlich einen bestimmten Weg gehabt, eine Vorstellung, wie man zu Gott kommen kann. Die wussten, okay, so wie sie sind, so können sie nicht zu Gott kommen. Sie müssen die Schuld, die sie vor ihm haben, die Sache, die sie ausgefasst haben, da muss es einen Ausgleich geben. Die haben Opfer gebracht, die haben gute Werke getan, die haben sich drum bemüht, Gott zu gefallen. Die haben vielleicht auch ein Stück weit gedacht, sich das zu verdienen, dahin zu kommen. Und Jesus sagt, nee, der Weg zu diesem ewigen Leben, das führt über mich. Und das könnt ihr euch nicht verdienen. Und er sagt, glaubt an mich, denn ich bin dieser Weg. Und was heißt das, an Jesus zu glauben? Da muss man sich fragen, zu was kam er in diese Welt? Was ist sein Plan hier? Warum ist er auf die Welt gekommen? Und wenn ihr in der Bibel das nachlässt, werdet ihr feststellen, Jesus ist in die Welt gekommen, um unsere Schuld zu bezahlen. Schuld, die wir angehäuft haben Gott gegenüber, die uns von Gott trennt. Er ist auf die Welt gekommen, um Vergebung zu bringen, um ein neues Leben zu geben und um Menschen in seine Nachfolge zu rufen. Dieser Abschnitt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, der wird auf manche Beerdigungen gelesen. Bin auf einige gewesen, da wird das gemacht. Und da steht dann die Menge am Grab und es wird dieser Text gelesen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und dann hören sie auf. Das ist mir total auffallend. Da waren so viele Menschen, von denen ich mir ziemlich sicher war, die haben Jesus nicht kannt und auch an Jesus nicht glaubt. Und die haben diesen wichtigen Satz weggelassen. Dieses, glaubst du das? Glaubst du das? Wie sieht es bei dir aus? Glaubst du das, wenn Jesus das von sich sagt? Das ist das Entscheidende. Vielleicht denkt jetzt manche von euch an diesen Spruch, das kennt ihr vielleicht, Glauben heißt nicht wissen. Glauben heißt nicht wissen. Also wer an irgendwas glaubt oder im Glaube lebt, der ist auf ziemlich sumpfigem Boden unterwegs, weil das Einzige, was zählt, ist Wichse. Die Frage, stimmt dieser Satz? Stimmt es? Habt ihr euch mal überlegt, wie viel ihr in eurem Leben tut, was auf Glaube aufbaut und wie viel auf Wissen aufbaut? Habt ihr das mal überlegt? Ich zum Beispiel, ich mag gern, ich finde Umweltschutz nicht schlecht und guck, dass das passt. Und ich benutze zum Beispiel eine Internetsuchmaschine, die mir verspricht, wenn ich über diese Suchmaschine suche, nicht direkt über Google, sondern über Ecosia heißt die, dass für jede Suche ein Baum pflanzt wird. Ich müsste inzwischen wahrscheinlich tausende Bäume pflanzt haben, bin also stolzer Waldbesitzer, aber ich habe noch nie einen Baum von diesen Bäumen gesehen, die die pflanzt haben. Aber ich bin überzeugt, das stimmt. Ich kaufe Kaffee, ich bin ein leidenschaftlicher Kaffeetrinker und ich kaufe Kaffee bei Leuten, die sagen, mir zahlen diese Bauern, diese arme Länder den Preis, den sie verdienen, damit sie dafür leben können. Ich habe noch nie mit meinem Bauer dort gesprochen, aber die präsentieren sich so, dass ich sage, ich glaube das, das nehme ich denen ab. Ich habe hier zum Beispiel, ich habe einen Geldschein. Wahrscheinlich haben einige von euch so einen Geldschein. Und es ist eigentlich ein bisschen absurd, dass man denkt, für ein bedrucktes, bemaltes Stück Papier irgendwas zu bekommen. Ich kann mir für diesen Geldschein eine Gitarre kaufen. Wenn ich jetzt so ein, wenn ich, naja, gut, für den vielleicht nicht. Aber wenn ich euch jetzt einen Zettel gebe, den ich bemal und schreibe Zahl drauf und ihr geht zum Bäcker und kauft damit ein, werdet ihr vielleicht ein müdes Lächeln kriegen, wenn's reicht. Also ich muss in meinem ganzen Leben, wenn ich durchs Leben gehe, glaube ich. Ich glaube bestimmte Dinge, dass sie so sind, wie sie sind, um überhaupt mein Leben leben zu können. Ich kann nicht alles prüfen. Ich kann nicht auf definitivem Wissen aufbauen. Von was hängt denn der Glaube ab? Von was hängt der Glaube ab, auf dem ich aufbaue? Ich glaube, das sind verschiedene Punkte. Zum einen sind es Fakten. Ich weiß, für dieses bedruckte Papier, ich meine Erfahrung sagt mir, wenn ich das beim Bäcker abgebe, dann kriege ich Brot dafür, ich kriege einen Semmel, ich kriege Brezel dafür. Das ist meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Und ich vertraue darauf, dass das in Zukunft weiter so sein wird. Wer sich ein bisschen mit Weltwirtschaft auseinandersetzt und mit dem, was so in der Weltpolitik los ist, mit dem auseinandersetzt, der wird mir jetzt vielleicht sagen, vertraue da nicht so hundertprozentig drauf, dass du die nächsten Jahre das gleiche kriegst für dieses bedruckte Papier, wie du es heute kriegst. Das kann sich ändern. Also der Glaube, in dem wir leben, in dem wir unseren Alltag meistern, der baut auf Fakten, Erfahrungen und Vertrauen auf. Ich habe letztens ein Interview gehört mit einem Schriftsteller. Der hat gesagt, wenn du einen Bestseller schreiben möchtest, dann hast du gute Chance, wenn du mit einem Ernährungsratgeber anfängst. Und er hat ein Beispiel gebraucht, der hat gesagt, da war auf Platz 1 war ein Ernährungsratgeber, der beschrieben hat, wie wichtig und wie wertvoll es ist, sich mit Weizen zu ernähren und was da alles so drumherum ist. Und der Platz 2 war ein Ernährungsratgeber, der gesagt hat, Weizen ist pures Gift, das kann ich gar nicht haben, das muss ich weglassen. Ja, wie entscheide ich jetzt, was stimmt denn da? Wenn ihr jetzt die Zeitungen lest, mit Greta, Klimawandel ist einer von den bestimmten Themen, der gerade stattfindet. Und wenn ihr es so ein bisschen quer lest, dann werdet ihr feststellen, da gibt's nicht eine Meinung. Und alle diese Leute bauen ihre Meinungen auf Fakten auf. Sie bauen auf Erfahrung auf. Und ich muss jetzt Vertrauen investieren, um zu sagen, ja, ich glaube an den Klimawandel oder ich glaube eben nicht dran. Aber ich kann's nicht prüfen. Ich muss ein Stück weit auf Leute vertrauen und ich muss abwägen. Wem vertraue ich da? Wem glaube ich? Und wir können unser Leben nicht leben, um ständig solche ständig solche Glaubensentscheidungen zu treffen. Unsere philosophische Hauptströmung in unserer Zeit, die nennt sich die Postmoderne, die behauptet sogar, objektives Wissen gibt's gar nicht. Du kannst dich anstrengen, so viel du willst, du wirst nie ein richtiges Wissen finden. Jetzt ist eigentlich dann so, dass man denkt, okay, ich werde meine Entscheidungen, umso mehr Fakten für was sprechen, umso besser meine Erfahrung ist und umso vertrauenswürdiger eine Sache ist, umso mehr wird mein Glaube dem nachfolgen. In verschiedenste Bereiche in meinem Leben. Aber meine Erfahrung ist, dass das eigentlich gar nicht der Fall ist. Wenn ihr jetzt diese Geschichte nehmt in diesem Kapitel, angenommen, Also ich glaube dran, dass dieses Wunder wirklich stattgefunden hat, dass Jesus diesen Lazarus auferweckt hat. Dass Jesus, wie er sich vorgestellt hat, er schafft unglaubliche Fakten. Die Erfahrungen, die die Menschen mit ihm gemacht haben, die macht ihn total glaubwürdig. Das, was er ihnen gesagt hat, das, was er ihnen predigt hat. Eigentlich müsste man sagen, es spricht alles dafür, dass Jesus derjenige ist, der behauptet, dass er derjenige ist, der Messias, der Retter, der durch den dieses ewige Leben zu kriegen ist, wie es hier beschrieben ist. Es spricht alles dafür. Und in dieser Geschichte findet aber was statt, dass die Leute weggehen und sagen, ich glaube den Fakten immer noch nicht und dieser Mann muss sterben. Warum? Wieso treffe ich Entscheidungen, die eigentlich total plausibel wären, anders wie sie eigentlich sprechen? Wenn du an Jesus glaubst, warum glaubst du an ihn? Warum tust du das? Wenn nicht, warum glaubst du Jesus nicht? Ich habe eine Weile lang ziemliche Probleme gehabt mit meiner Gesundheit. Und die Ärzte haben nicht so richtig rausgefunden, woran das liegt. Und ich habe mich dann im Internet natürlich schlau gemacht. Das sollte man nicht immer machen. Aber man findet da so einiges über Krankheiten und es gab so plausible Erklärungen, was man machen kann, um wieder gesund zu werden, in alle möglichen Richtungen. Und es gab welche, die haben sich plausibel angehört und ich habe von vornherein gesagt, nee, das will ich nicht, dass das stimmt. Das darf nicht stimmen. Da war zum Beispiel was, da hätte ich mein ganzes Leben auf Rohkost umstellen müssen. Und ich esse für mein Leben gern, ich genieße es, gutes Essen. Und ich dachte mir, nee, das darf nicht sein. Also das kann noch so plausibel sein, ich glaub's einfach jetzt. So logisch das jetzt klingt, ich glaub's nicht. Als ich ein junger Kerl war, habe ich Drogen genommen und alle Fakten, alles, was dafür gesprochen oder alles, wie Droge beschrieben worden sind, die Auswirkungen, was es mit dir machen kann, alles hat dafür gesprochen zu sagen, lass die Finger davon. Du kannst alles damit kaputt machen. Und ich habe gesagt, nee, ich will meinen Spaß, ich brauche was anderes. Ich glaube das einfach nicht, was die erzählen. Mir passiert nichts. Und was passiert? Richtig auf die Schnauze geflogen. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, fallen unsere Glaubensentscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, nicht immer objektiv nach Fakten, Erfahrungen und Vertrauen, sondern ganz oft sind unsere Entscheidungen hängen davon ab, was wir eigentlich wollen. Ich treffe Entscheidungen nicht so, wie die Fakten vielleicht sind oder wie die Erfahrung sagt, weil das könnte ja Einschränkungen für mich und für mein Leben haben. Das könnte ja Arbeit für mich bedeuten. Ich dachte mir, dieser Rohkostmann mit seinen Gesundheitstipps, das will ich nicht. Allein das ganze Gemüse zu kaufen, nur Gemüse zu essen, keinen Spaß mehr beim Kochen zu haben, dachte ich mir, nee, das kann nicht sein, das will ich nicht haben. Und ich glaube, dass die Entscheidung, an Jesus zu glauben, oft aus dem gleichen Motiv raus sind, ihm nicht zu glauben, dass die aus der gleichen Quelle rauskommen. Vielleicht kennen die ein oder andere von euch das Buch oder auch den Film Der Fall Jesus. Da war einer, der hat sich auf den Weg gemacht, der wollte eigentlich beweisen, dass das Christentum nicht stimmt, dass das, was Jesus sagt, dass das eben nicht stimmt. Und als er Fakten sammelt, stellte fest, okay, alles, was ich sammle, spricht dafür, dass das, was Jesus sagt, stimmt. Dass er der ist, dass er der Messias ist, dass er der Retter ist. Und er ist an einem Punkt gekommen, wo er entscheiden muss. Glaube ich ihm jetzt oder nicht? Es gab kein hundertprozentiges Wissen, aber alles hatte viel gesprochen. Ein Teilabschnitt in unserem Vers heißt, wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das kann eine doppelte Bedeutung haben. Zum einen der physische Tod, also wer an ihn glaubt, wird trotzdem leben, aber es hat auch Auswirkungen auf mein Leben hier. Es sagt, mein Ego stirbt. Ich sterbe. Aber Jesus sagt, ich will dir Leben geben. Das kann mich was kosten, Jesus nachzufolgen. Das wird ein Thema sein, um einem von der anderen Satz dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr, dass es dich was kosten kann, Jesus nachzufolgen. Und er sagt ja euch, ich muss sterben. Wird leben, auch wenn er stirbt. Ich muss sterben, um ein echtes Leben von Jesus zu bekommen, wenn ich an ihn glaube. Jesus verlangt von niemand blinden Glaube. Er zeigt jedem Mensch alle Vor- und alle Nachteile auf. Und er respektiert die Entscheidung, die wir treffen. Ob ich an ihn glaube oder nicht. Aber er stellt auch jeden Mensch vor diese Entscheidung. Ob ich möchte oder ob ich nicht möchte. Und wenn ich keine Entscheidung für Jesus treffe, dann ist es auch eine Entscheidung. Er stellt diese Frage jeden, glaubst du? Ich habe vorher gesagt, die Beerdigung, auf denen ich war, die waren trotz aller Trauer und trotz allem Leid voll Trost und voll Hoffnung manchmal. Und wie gesagt, man konnte manchmal fast sagen, dass die schön waren, weil es Menschen waren, die das glaubt haben. Auf den Beerdigungen, wo ich war, wo Menschen waren, die an Jesus glaubt haben, die glaubt haben, dass er die Auferstehung und das Leben ist, da war was ganz anderes. Da hat Hoffnung rausgestrahlt in diese Not, in dieses Leid rein. Und ich muss dann diese Menschen denken, wie sie gelebt haben, und da hat ihr Leben schon einen Unterschied gemacht. Nach dem Tod von meiner Mutter kam ein Onkel zu mir und hat mich gefragt, warum? Warum lässt Gott das zu? Warum? Ich konnte ihm keine Antwort geben. Ich kann es heute noch nicht. Aber ich kann ihm voll Hoffnung sagen und kann ihn darauf verweisen. Ich kann dir das Wohin zeigen. Nicht das Warum, aber das Wohin. Und das glaube ich. Das glaube ich, und das ist was unbeschreiblich ist eigentlich. Und was glaubst du? Was glaubst du? Ich möchte gerne mit dem Vers schließen nochmal. Aus dem, wo Jesus das sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das?